16 Runden sind um, die Bundesliga in der Winterpause. Bei uns gibt es die große Notenvergabe und wir lüften das Geheimnis. Was trinkt Michi Mörz eigentlich zum Schnitzel?
Spezi.
Answer-Konferenz, wir fahren hoch.
Ding zu abtauschen, aber wir sollten trotzdem von Spiel zu Spiel schauen. Wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Wir schauen von Spiel zu Spiel.
Von Spiel zu Spiel.
Wir müssen schauen, dass wir immer
von Spiel zu Spiel schauen.
Und am Platz geht es natürlich zu der Sache.
Wir verteilen heute nicht nur verbale Schellen, sondern auch Herbstzeugnis. Alle 12 Bundesliga-Vereine bekommen für die bisherige Saison eine Note. Aber wie kommen wir zu diesen Noten? Harald, vielleicht kannst du das kurz erklären für unsere Community.
Das Ganze geht nach dem Schulnotensystem, das heißt 1 ist sehr gut, 5 ist nicht genügend. Benotet haben die Herren Christoforitsch, Gstettner, Sebastian Steiner und meine Wenigkeit. Und wenn es zwischen einer Note war, also wenn es zum Beispiel 2 Einser und 2 Zweier gegeben hat, im Zweifel für den Angreifer ist es ein 1-.
So ist es. Unsere individuelle Notenvergabe wird auch in Speechbubbles links unten eingeblendet. Also für alle, die nur zuhören, dafür müsst ihr halt trotzdem auf YouTube mal draufklicken und dann könnt ihr auch sehen, was wir im Grunde so abgegeben haben für Noten. So, bevor wir starten, was bleibt euch von diesem Herbst am ersten in Erinnerung? Welcher Moment, welches Spiel? Welche Szene?
Boah. Gut, dass wir das davor beredet haben. Was mir in Erinnerung bleibt, ja, einfach schon teilweise ein vogelwilder Herbst und ganz ehrlich, schon noch ein bisschen diese GAK-Niederlage gegen den WRC. Ja. Das beschreibt für mich dieses heurige Bundesliga-Jahr eigentlich ziemlich gut.
Sehr viele Trainerwechsel und Trainerdiskussionen und ja, ein wirklich schlechter Salzburger Herbst.
Für mich also das Gesicht von Pep Leinders, das zunächst noch gelacht hat und je länger die Saison gedauert, desto weniger ist das Lachen geworden. Aber natürlich GRK gegen WRC, ich glaube, das wird auf ewig in Erinnerung bleiben, denn so eine Partie findet heute gefühlt alle 30, 40 Jahre statt. Also es bleibt mir sicherlich auch in Erinnerung. Starten wir rein von unten nach oben, sprich mit dem Tabellenletzten und der hört auf den Namen SCR Altach. Es war in Hinsicht wirklich ein Herbst zum Vergessen. Ein bisschen selbstverschuldet, finde ich.
Hat im Sommer schon ein bisschen so angefangen. Ne? Also wenn du die erste Bundesliga-Runde halt eben knapp verlierst und dann kommt Sportdirektor Roli Kirchler und stellt sich vor die Kamera und vors Mikro und sagt halt mehr oder weniger, wir werden komplett die Hosen runterlassen. Natürlich werden wir darüber diskutieren müssen. Es wird etwas passieren, das nach der ersten Runde. Vielen Dank dafür. Das ist ein Stress, den man nicht unbedingt braucht.
Ah ja, man hat zu keinem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, dass Altach irgendwie mit Überzeugung in diese Saison reingeht. Und dementsprechend ist dann noch gelaufen der Herbst. Das war dann der Trainerwechsel nach Runde 8.
Der wird nicht vergessen, Joachim Standfest hat es ja dann schon nochmal so ein bisschen den Turnaround geschafft, wo es dann auf einmal in eine positive Richtung gegangen ist, auch kommunikativ.
Aber dann dank eines einzigen Mannes, dank Gustavo Santos, der halt getroffen hat. Kenn ich nicht. Gustavo Santos. und dann ist das passiert, was irgendwie gefühlt immer nur Runde für Runde hinauszögert worden ist. Nach der 8. Runde Joachim Standfest Geschichte gewesen. Fabian Ingeritsch als Ersatz präsentiert worden. Unter dem läuft es, ich finde, spielerischer Spur besser.
Ja, aber Punkteausbeute ist halt Katastrophe. Also die nackten Zahlen, du spielst gegen einen Abstieg, es geht nicht nur um einen Schönheitspreis. Die Frage ist eben, ob Fabio Ingolitsch unterm Strich auch der richtige Trainer ist für den Abstiegskampf. Also der will natürlich seine eigene Spielphilosophie da implementieren, hat eine super Idee. Ich finde, Fabio Ingolitsch ist ein Top-Trainer, aber ich weiß nicht, ob er in dieser Situation zum SC Altach passt.
Ja, das wird das früher zeigen.
Ja. Ich meine, bislang 2 Punkte in 7 Bundesliga-Partien ist jetzt nicht unbedingt eine tolle Statistik für einen Fabio Ingolitsch. Aber ja, für Altach ist nach der 3. Runde eigentlich nicht wirklich mehr an Punkte dazukommen, weil die haben da 2. Runde, 3. Runde gewonnen und das war dann eben auch der letzte Sieg des SCR.
18. August,
ich wollte gerade schauen, wann das war, besagter Balotelli Santos mit einem Doppelpack halt eben und danach gab es nicht mehr viel.
Ich meine, in Runde 8, als man dann Joachim Standfest gestanzt hat, stand Altach auf Platz 10 mit 4 Punkten Vorsprung auf Platz 12. Nun auf Platz 12, also Tabellenletzter mit 2 Punkten Rückstand auf Platz 11. Also die Entwicklung an sich war jetzt nicht so berauschend. Ich finde auch, dass da viel zu viel Unruhe gleich zu Beginn der Saison ins Spiel gebracht worden ist. Klar, man hat gegen Donaufeld, glaube ich, im Cup verloren und dann eben auch diese Niederlage gegen die WSG. Aber nach der ersten Runde gleich da...
die Neuzugänge haben halt auch nicht gezündet, wirklich. Ja. Also ich finde, ja, ein Lukas Friedrich ist immerhin zwei Tore, aber ein Dio und Kameri, von denen hat man sich schon ein bisschen mehr erwarten können. Ein Oliver Strunz hat es bei Rapid in Ansätzen ja eh auch gezeigt, bei Altach nicht wirklich zur Entfaltung auch gekommen. Genauso wie der Brasilianer Lincoln, von dem bleibt mir eigentlich nur die eine Szene, wo er allein auf den Torhüter zuläuft und das dann irgendwie noch vertändelt.
Mehr hat er ja nicht gehabt.
Mehr war ja auch nicht dabei. Ja. Stimmt, ja. Aber ja, geht halt daneben auch sehr wenig.
Man merkt auch, die Fans bleiben aus. Unter 5000 der Zuschauerschnitt, also minus 12%. Man hat natürlich auch damit zu tun, dass es halt kein Ländle-Derby mehr gibt in der Bundesliga. Aber ja, sehr, sehr schwieriger Herbst für den SCR.
Alltag. Man muss trotzdem sagen, die Fans sind wahrscheinlich das einzig Bundesliga-reife momentan bei diesem Verein. Interessant trotzdem noch, Cashburn steigt ab der kommenden Saison aus, man geht wieder zurück, back to the roots, zur schwarz-weißen Identität, auch ein neues Logo, beziehungsweise das alte Logo ist wieder das neue Logo, von dem her auch interessante Transformation beim SC Altach, aber unterm Strich reicht es nicht für eine 4, wir vergeben die Gesamtnote 5, nicht genügend für den SCR Altach. Wir machen weiter mit dem GAK. Die Bundesliga-Rückkehr nach 17 Jahren hat man sich wohl auch etwas anders vorgestellt. Die Euphorie ist eigentlich schnell verpufft.
Ich wollte gerade sagen, war sie kurz da? Ganz kurz vielleicht.
Ja, ganz kurz. Also
das erste Spiel war
spektakulär. Ja. Dort hat sie schon angedeutet, wohin es geht, in welche Richtung. Viele Eigentore. Ich glaube, da war ja auch eins mindestens dabei. Und ja, es hat einfach ewig lang gedauert, bis die wirklich mal gefühlt angekommen sind in der Bundesliga. Und das ist halt das Problem, wenn du diese Aufstiegs-Euphorie, wenn du die eben nicht gleich in den ersten Wochen auch wirklich ausleben kannst. Ich meine, sie waren immer nah dran, man hat immer das Gefühl gehabt, okay, sie sind fußballerisch auf Augenhöhe mit der Konkurrenz, aber de facto hat man eben keinen Sieg geholt.
Erst in der 13. Runde, das erste Mal mit dem 2-1 gegen die WSG Tirol. Zu dem Zeitpunkt war Gernot Messner schon längst nicht mehr Trainer des GRK, sondern ist ersetzt worden durch René Poms, nämlich nach 10 Runden. Ja, unter Poms am Anfang habe ich wirklich gutes Gefühl gehabt, aber es ist ein bisschen auf und ab, dass eher Richtung ab dann in den letzten Runden gedeutet hat, oder?
Verschuldet mit der Partie gegen den WRC auf jeden Fall.
Ich glaube auch, dass das einfach ein mentaler Neckbreaker sein könnte für die restliche Saison. Also das hat man jetzt im letzten Spiel des Jahres gegen Happe gesehen. Ich meine, das war nichts.
Eher schlecht, ja. Man, die ersten 4 Partien unter René Pons in der Bundesliga war wirklich ansehnlich, das 1:1 gegen Rapid, wobei das auch in der Schlussminute dieser Elfmeter war, der was Rapid eben den Punkt beschert hat gegen Salzburg, ein torloses Remis. Und dann hast du die WSG Tirol besiegt und Blau-Weiß-Linz. Also das war dann schon ein richtig guter Schritt nach vorne. Dann kam halt eben besagt das 3:4 gegen den WRC und seitdem, mein Gott. Gott sei Dank ist jetzt die Winterpause, weil wenn das jetzt dann noch länger dauert hätte, ich glaube, die brauchen das jetzt einfach mal zum Abschalten.
Ich glaube aber trotzdem, also vor der WRC-Partie hätte ich gesagt, okay, jetzt startet so richtig die GRK-Saison, sprich es wäre, die Winterpause kommt zu einem schlechten Zeitpunkt, aber mittlerweile, ja, also nach diesen 15, 16 Minuten gegen den WRC, wo sie das Spiel nochmal gedreht hat, glaube ich, ist es nicht schlecht, dass man kurze Zeit hat zum Nachdenken.
Ein paar Zahlen noch kurz zum GRK. GRK hat nur 21 Spieler eingesetzt in diesem Herbst. Mit Abstand die wenigsten, das zeigt, dass die Kadertiefe jetzt vielleicht auch noch ein bisschen ausbaufähig ist. Mhm. 5 Ausschlüsse in der Saison.
Ja.
Peter Filipovic ist mit Cem Özdenk der einzige, Cem Özdenk von der WSG Tirol, der einzige, der zweimal ausgeschlossen worden ist in der Saison. Mhm. Und der GRK hat die älteste Startelf in diesem Herbst aufs Feld geschickt. 30,1 Jahre alt.
30,1 Jahre.
In der 11. Runde beim 1:1 gegen Rapid.
Ist ja unfassbar. Wirklich.
Das war das erste.
Das habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich meine, 30,1 Jahre.
Das war das erste Spiel von Poms, oder? Dann, ja, voll.
Ja, gut.
Geballte Routine.
Marco Berchtold, der älteste Feldspieler.
Ja, okay, aber der ist jetzt auch keine 47 Jahre, dass er so irgendwie das Durchschnittsalter so in Tee haut. Also 30,1 finde ich brutal, aber im Grunde geht es für den GRK nur irgendwie in der Saison die Klasse zu halten. Das hat man momentan, zumindest mit Platz 11, wäre das fix, dass man die Klasse hält und dennoch. Ja, gab viele Momente in der in dem Herbst, wo ich mir dachte, okay, jetzt sind sie da, jetzt kommen auch die Fans wieder. Was mir ein bisschen trotzdem enttäuscht ist, dass man, glaube ich, nur einmal die 10.000er-Marke geknackt hat
aber gegen Sturm. Von 7.988, also von 8.000.
Ja.
Das ist sehr in Ordnung, der Schnitt, finde ich.
Ich meine, absolut Bundesliga-reif. Ich habe trotzdem gehofft, dass aufgrund dieser Euphorie
das
noch mehr
zu kommen. Das war halt keine Euphorie.
Ja, das ist halt das Problem. Ich meine, einer, der trotzdem sehr positiv aufgefallen ist, finde ich Christian Lichtenberger. Mhm. Mit 29 Jahren erstmals Bundesliga gekickt und da hat man sich schon die Frage gestellt, warum hat es so lange gedauert, bis der erstmals in der Bundesliga antockt? Denn der funktioniert auch eine Liga höher.
Ja, definitiv. Also gefällt mir sehr gut. Mir gefällt auch nach wie vor Neuzugang Tio Chiput.
Mhm.
Sehr gut, auch wenn das noch nicht so wirklich ein Zählbares ummünzen konnte bisher.
Chancenverwertung.
Auch ja, aber GRK sich macht viel Thema. Betrieb da vorne, ebenso auch wie ein Lichtenberger, der halt ganz, ganz wichtig ist für die GRK-Offensive. Also das ist schon so ein der Kategorie auch Zauberfüßchen. Der kann es ganz schön.
Also, wir haben uns für eine Gesamtnote genügend entschieden, weil es ja aktuell den Klassenhalt bedeuten würde. Also, Note 4 für den GRK. Von der Steiermark reisen wir nach Kärnten zur Klagenfurter Austria. 10 Punkte hat man im Vergleich zur Vorsaison weniger geholt. Der Jahresausgang war überschaubar erfolgreich. Wohin geht die Reise für das Team von Peter Packholt?
In den beinharten Kampf gegen einen Abstieg.
Ja.
Ja, ich sehe auch eher Tendenz unteres Playoff auf jeden Fall. Abstieg, schauen wir mal. Ich meine, es kommt ja ein erfahrener Mann dann in die Defensive dazu, Martin Hinteregger, ab Jänner spielberechtigt. Man muss halt schon sagen, dass wieder der Umbruch beim Austria Klagenfurt einmal wieder ordentlich in die Karten gespielt hat. Noch dazu Verletzungspech gewesen. Niklas Serenci, der, finde ich, starke erste Spiele auch gehabt hat, dann verletzt raus. Getzos auch und natürlich der Abgang von Nikolas Wimmer ausgerechnet zum WRC, der hat der Elf von Peter Bakut schon ordentlich reingespuckt.
Man muss sich nur die Gegentorstatistik anschauen.
Naja,
also das
35 Gegentore.
Das geht ja halt gar nicht im Vergleich zum Vorjahr. Nach 16 Runden hat man halt 21 Gegentore gehabt. Mhm.
Ja, also nachdem sie sich in den ersten zwei Jahren, weiß nicht, wie weit das dann letztendlich schon überraschend war, dass sie sich da oben im oberen Playoff etabliert haben oder nicht, so enttäuscht bin ich eigentlich heuer von der A-Performance, die aber natürlich auch eben dem erneuten Umbruch geschuldet ist, der halt diesmal nicht so gut gelungen ist wie in den Jahren davor.
A-Transfer ist aufgegangen? Oder beziehungsweise eine Leihe ist ausgegangen mit Ben Bobsien. 7 Tore in 16 Bundesligaspielen, da kommen noch 3 Tore im ÖFB-Cup dazu. Er ist allerdings der einzige Kicker von der Austria, der mehr als ein Tor erzielt hat in der Saison. Und das sagt, glaube ich, auch schon viel aus. Mhm.
Man, immerhin Christopher Wernitzing noch 4 Assists halt eben geliefert, der ist wenigstens bei den Scorern noch ein bisschen von dabei, aber sonst ist es bezeichnend.
Apropos Ben Bobsien, Austria Klagenfurt die meisten Elfmeter in diesem Herbst zugesprochen bekommen. Liebe Grüße vom WAR nach Kärnten.
Eigentlich kein guter Freund von Peter Backholt.
Was ein bisschen untergegangen ist jetzt in dem Nachtrag gegen Red Bull Salzburg. Mhm. Bundesliga-Debüt von Dino Delic.
Ja.
16 Jahre, 3 Monate und 6 Tage, damit nicht nur der jüngste eingesetzte Spieler in dem Herbst, sondern auch Platz 7 in der ewigen Bundesliga-Geschichte. Ja. Gleichzeitig Marco Knaller mit 37 Jahren der älteste eingesetzte Bundesligaspieler in dem Herbst, auch aus der Klagenfurt. Der braucht nur mal 5 Jahre, um den Papa einzuholen. Der hat ja mit 42 noch gespielt.
Ja, stimmt, bei der Admira?
Ja, ich glaube, bei der Admira.
Ja, ich glaube auch.
Ja. Und noch Special Award, Christopher Tschwetzko, 7 Gary Karten im Herbst. Einsame Nummer 1.
So, jetzt ist die Frage natürlich, wie geht es jetzt wirklich weiter? Martin Hinteregger, wird er die Defensive stabilisieren oder ist es mehr PR-Gag? Wir haben eh schon in einer Ansa-Konferenz Spezial damals gesprochen. Glaubt ihr, dass der gemeinsam mit dem Team das Ruder noch umreißen kann? Wirklich 5 Niederlagen in Folge hat es jetzt zuletzt gegeben, nur einzig in den letzten 10 Pflichtspielen.
Der wurde schon geholt, dass er die Defensive stabilisiert. Kann man nicht vorstellen, dass sich Austria Klagenfurt in der momentanen Situation einen PR-Gag erlauben darf. Für den Hinteregger wird es halt natürlich sehr wichtig, dass er die Wintervorbereitung komplett durchziehen kann und wenn möglich auch verletzungsfrei einfach bleibt. Dann glaube ich schon, dass er dort was bewirken kann. Zu viel Weihnachtskekse dürfen es halt jetzt nicht sein.
Ich glaube, dass er im Frühjahr ein bisschen brauchen wird. Aber ich glaube, dass er in einem Hinschaus dann helfen kann.
Ja. Also dann, wenn es dann wirklich im Kampf um gegen den Abstieg im Grunde geht. Der Harald ist der Einzige gewesen, der trotzdem eine Note 5 ausgepackt hat bei der Austria. Grunde, du hast es eh vorher erklärt, dass ja. sehr enttäuscht warst mit diesem Herbst. Der Patrick, der Sebastian und ich haben eine 4 ausgepackt und daher auch die Gesamtnote für Austria Klagenfurt genügend. Die WSG Tirol hat hingegen eine solide Herbstsaison hinter sich. Das Bundesliga-Debüt von Philipp Semlitsch kann man schon auch als geglückt bezeichnen, oder?
Ja, bitte.
8 Punkte mehr geholt als in der Vorsaison. Und man muss bei Philipp Semlitsch schon auch immer mit bedenken, das ist ja ein relativ anspruchsvoller Fußball, den er seine Teams spielen lassen will. Das heißt, das ist ja gerade erst eigentlich im Entstehen, diese Spielidee. Und dass sie dennoch so gut und so viel besser als in der Vorsaison performt haben, finde ich schon richtig stark.
Ich glaube, ein Philipp Semlitsch kommt auch in den Wattens einfach gut an. Wenn Lukas Hinterseher, der für mich eigentlich schon noch so dieser Top-Transfer im Sommer war, jetzt auch noch funktioniert hätte im Herbst, dann wäre die WSG wahrscheinlich mit dem ein oder anderen Pünktchen sogar noch ein bisschen besser platziert, glaube ich.
Null-Scorer von Lukas Hinterseher. Man war natürlich auch viel verletzt und dennoch hat man sich da sicherlich mehr erwartet. Was ich sehr positiv finde, entwicklungsmäßig der Zuschauerzuspruch.
Ja, der hat sich schon gesteigert. Der Fußball kommt gut an. Wir sind bei einem Schnitt von 2424, sind plus von 24%. Also ein Viertel mehr Zuschauer als in der Vorsaison.
Da sicherlich einer der großen Gewinner, die WSG, bei der Zuschauerstatistik. Hört sich skurril an, aber trotzdem, ich finde, das muss man, vielleicht sind es nur Babyschritte in die richtige Richtung, aber es geht zumindest in die richtige Richtung.
Ist ein Schnitt von nur mehr 600 weniger als der nächste Verein, den wir besprechen werden.
Ja, also von dem her.
Und die Fans haben wohl auch eines der schönsten Tore in diesem Herbst bislang gesehen, dass dieser Distanzschuss vom Üstündag gegen den LASK, auch wenn sie am Ende 1-2 verloren haben, aber das war wunderbar von der Mittelauflage eigentlich oder kurz davor, kurz danach. Ja. Ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, aber es war weit weg.
Traumtor auf alle Fälle. Da waren wir einer Meinung, alle 4 Ansa-Konferenz. Host bzw. Regisseur haben eine 3 ausgepackt, daher befriedigend der Herbst für die WSG Tirol. Der TSV Haberg hat in diesem Herbst 2 Gesichter gezeigt, eines unter Schopp, das andere unter Schmidt. mittlerweile hat man das Ruder wieder rumreißen können, denn der Saisonstart unter Marco Schopp, der war eigentlich desaströs. Also das hat schon sehr viel Richtung Abstiegskampf, also es hat nach Abstiegskampf gerochen, finde ich.
Ja, weil war natürlich auch ein schwieriger Start von den Gegnern her. Dann auf einmal ist Schopp weg, weil der LASK anruft. Dann kommt Manfred Schmidt und es wird von der Spielidee sehr viel auf links gedreht, sage ich einmal. Und das mitten in einer Saison zu bewerkstelligen, ist jetzt nicht so einfach. Also es ist jetzt einfach ein bisschen, nennen wir es jetzt einmal, pragmatischer, wie der TSV Hartberg auftritt. Hat ein bisschen gebraucht, aber gefühlt stabilisieren sie sich langsam, aber sicher.
Ja, schau, ich meine, 2 Punkte nach den ersten 5 Spielen, dann eben Schopp weg zum LASK. Schmidt hat übernommen und in den restlichen 11 Runden hat man 17 Punkte geholt. Also hat er gleich mal einen starken Start mit 3 Siegen in Serie gegeben. Und wenn man die Schmidt-Tabelle aktiviert, dann rangiert Haberg hinter der Austria und Sturm sogar auf Platz 3 in diesen letzten 11 Runden. Also das kann sich schon sehen lassen. Also da brauchen sie die Aussteirer definitiv nicht verstecken.
Weil halt eben auch das Werkel rund um Donis Avdija super funktioniert. Der wirkliche Freigeist in der Hartberg-Offensive und ein Patrick Mijic, der im Sommer gekommen ist, auch richtig stark performt, 7 Tore allein in der Bundesliga erzielt. Also mit so einer Offensivqualität ist es natürlich wichtig für Hartberg, sonst würden sie nicht so gut dastehen. Auch wenn man schon sagen muss, im Vergleich zur Vorsaison, wo sie halt eben dann doch ein bisschen vielleicht überperformt haben, 6 Punkte weniger. Also letztes Jahr um die Zeit waren sie mit 26 Zählern auf Rang 4.
Aber ich finde auch, dass sie vor allem offensiv letztendlich den Abgang von Max Entrup gut kompensieren konnten. Ja, also absolut, ich finde, Bockup, Avdija und eben Mijic funktioniert super. Wer mir echt gut gefallen hat, was schade war, weil er sich dann schon wieder verletzt gehabt hat, war Justin Omoregi. Also wenn der ist ja jetzt wieder fit. Ich glaube, dass von dem im Frühjahr noch viel zu sehen sein wird.
Der ist sowieso ein Pechvogel. Also wie viele Verletzungen der mittlerweile in den letzten Jahren hinnehmen hat müssen, diese ganzen Rückschläge, das ist schon sehr bitter, weil man von dem eigentlich sehr viel erhofft, sage ich mal, für die Zukunft.
Generell, ich finde auch die junge Innenverteidigung mit Komposch und Wilfinger, man, die sind 23 und 21, die machen das eigentlich auch grundsolide.
Ja, Also, Haberg, Stadionthema ist auch aufgepoppt in diesem Herbst. Die Profertil Arena wird modernisiert. Kostenpunkt 11 Millionen Euro, Start nach dem Saisonende. Also auch da gibt es endlich positive Signale in Richtung Entwicklung auch des Fußballstandorts Haberg. Denn mit der Hitten geht es auf Dauer nicht weiter.
So aber mit Laufbahn, oder?
Ja, ich meine, es wird ja nicht neu irgendwas gebaut, sondern modernisiert. Aber ich glaube, es sind trotzdem wichtige Veränderungen in der Oststeiermark. So, wir waren auf jeden Fall eigentlich schon sehr angetan auch vom Herbst des TSV Haberg und vergeben die Note 3 für das Team von Manfred Schmidt. Der LASK ist einer der großen Verlierer in dieser Herbstsaison. Sportlich mau, selbstverschuldete Unruhe aufgrund des Boateng-Transfers und da wartet definitiv ganz viel Arbeit jetzt auf Markus Schopp. Das war wirklich Herbst zum Vergessen. Also, ich finde, der Identitätsverlust, das, was sich der LASK in den letzten Jahren aufgebaut hat, ich meine, in den letzten Jahren ist es jetzt eh schon wieder in eine andere Richtung gegangen, aber das war ziemlich image-downvoll, finde ich.
Was war die Identität des LASK vor dem Sommer?
Ich würde jetzt sagen, ich habe immer noch den Oliver Glasner-Fußball im Kopf.
Der ist ja, schon lange her.
Das ist schon lange her. Ja, Ismail auch. Aber ich finde es seit Corona ist eigentlich ziemlich bergab gegangen mit dem LASK.
Das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre.
Ja, ich weiß.
Thomas Darasch sehr bald wieder Geschichte gewesen. Radovan Vujanovic auch gleichzeitig gehen müssen mit Michael Schopp. Jetzt ein neuer, nennen wir es einmal, starker Mann unter dem wirklich starken Präsidenten geholt worden, hat aber ja, es nicht geschafft, den LASK so zu stabilisieren, dass es irgendwie mittelfristig funktioniert. Auch da, Markus Schopps Fußball ist natürlich ein anderer, als den Tomi Darasch spielen hat lassen. Wird auch brauchen. Die Frage ist, wie viel Zeit und Geduld dieser Verein hat, der sich ja eigentlich eher, was ist er, Siebter? 7 Plätze weiter oben sieht, gefühlt.
Zumindest 6. Unter die Top 3, glaube ich. Sagen wir so, unter die Top 3, glaube ich, sieht man sie selbst schon. Aber ich meine, der Kader ist einfach aufgeblasen worden im Sommer. Das sind auch Spieler, ich finde, da waren einfach so viele random Transfers dabei, die einfach für mich auch nicht wirklich einen Sinn gemacht haben. Und allen voran natürlich Jerome Boateng. Ich meine, schauen wir drauf, was er jetzt wirklich gespielt hat. 97 Minuten in der Bundesliga, zuletzt am 20. Oktober im Kader. Ja, man hat die Trikotverkäufe. Ich verstehe es zwar nicht, wieso, wie man sich ein Boateng-Trikot kaufen kann, was da die Motivation dahinter ist, aber ansonsten hat dir der sportlich nichts weitergebracht.
Das war ein PR-Gag-Transfer für mich, wenn du so eigentlich sagen willst.
Ja, aber beim Hinterher immer so überlebt.
Naja, natürlich, willst du so eine PR? Ich würde sie nicht wollen. Das einzige Boateng-Trikot, was ich mir kaufen würde, wäre das vom Calvin Boateng von der Vienna, aber sonst, da braucht bei mir hinten nicht Boateng draufstehen. Ja. Und ja, man muss so sagen, der einzige Transfer, der eigentlich so richtig aufgegangen ist, ist Maxi Entrup.
Ja, ich meine, man merkt, und das ist, man hat ja nicht mal zwischen den Zeilen lesen müssen, dass halt das Team auch von den Charakteren her nicht wirklich gut zusammengestellt ist. Und das ist
so, der Markus Schopp jetzt das zwar, Öfteren angemerkt.
Es ist zwar eine Mannschaft, aber kein Team.
Ja.
Und ich bin nicht sicher, ob man das innerhalb einer Transferperiode beheben kann, dieses Problem.
Ja, wir haben es eh letzte Woche schon besprochen, aber ich glaube, dass Markus Schopp gern Tabula Rasa machen würde und da, glaube ich, mal 15 Leute austauschen würde. Also das wäre halt.
Ich bin ja gespannt, wen er dann im Endeffekt jetzt da austauschen wird und für welche Spieler sie auch Abnehmer finden.
Ja, das ist es ja, weil man ist keiner dieser Kicker hat sich jetzt angeboten. Im Winter also Maximilian Entrup, ja. Das ist einer der Spieler, der sich in den Vordergrund gespielt hat. Aber ansonsten war es das auch schon. Und da musst du jetzt natürlich auch mal wieder Abnehmer finden, damit der Kader nicht noch größer wird, sondern du musst dir dann schon auch schauen, dass deine laufenden Kosten nicht noch höher werden.
Also zwei Neuzugänge gibt es ja schon einmal.
Ja.
Sanogo von der Vienna haben sie jetzt vor ein paar Tagen verpflichtet und dann noch einen aus der MLS. Der Name ist mir jetzt gerade entfallen. Aber ja. Der Kader wird eigentlich gerade noch größer, jetzt schon. Aber gut, da wird sich auf jeden Fall noch das eine oder andere tun.
Es wird ein ganz interessanter Winter, glaube ich, für Markus Schopp und für den LASK. Wir haben für den Herbst auf alle Fälle eine 4 minus ausgepackt. Der Patrick und ich haben sogar nicht genügend gegeben. Der Harald und der Sebastian haben dem LASK eine 4 gegeben und das macht dann eben eine 4 minus. Der Stadtrivale hingegen hat richtig abgeliefert, 6 Punkte mehr als in der Vorsaison. Blau-Weiß ist auf Meistergruppenkurs, vor allem die Transfers sind, die, finde ich, sind sehr gut aufgegangen. Ja. Anderson gut, Geuginger hat natürlich auch Führungsspieler geworden.
Wittek. Radek Wittek, einer der besten Goalies der Liga. Mhm. Finde ich auch sehr gut. Die Fans danken sie ihnen. 5.500er Schnitt plus von 12%. Übrigens, dann noch mal um kurz zum LASK zurückzukommen, die haben mit 12.600 einen sehr, sehr starken Zuschauerschnitt, finde ich.
Ja.
Ist auch ein schönes Stadion. Aber ja, das Blau-Weiß vor dem LASK überwintert, gefällt wahrscheinlich der blau-weißen Hälfte Linzes sehr gut.
Ja, mein 3 Punkte Vorsprung auf den LASK. Es gibt gleich zum Jahresauftakt 2025 das Linzer Derby. Ich glaube, das ist dann eben eine sehr wegweisende Partie für beide Mannschaften. Und ich finde es ja ganz interessant, wenn man eine eigene Tabelle nur mit den Teams der Top 6 formt, dann liegt Blau-Weiß-Linz sogar auf Platz 1. 12 Punkte hat man gemeinsam mit Rapid. Org, oder? Sie sind die Big Game. Es ist ein Big Game Team.
Ja, es ist aber sehr interessant, dass sie sich gegen die kleinen, kleineren halt eben dann schwerer tun. Also das ist dann scheinbar schon noch eine Motivationsgeschichte, dass wenn da die Teams vom oberen Plateau kommen, dass sie halt eben vielleicht die extra Meilen gehen und gegen die vermeintlich kleineren halt eben vielleicht ein paar Prozentpunkte weniger geben. Aber die haben ja auch eine richtig, richtig starke Heimbilanz eigentlich jetzt da gehabt im Herbst. Also die haben ja also Sturm und Rapid und Austria und Salzburg das Leben enorm schwer gemacht.
Ja, ja. Ich meine, du hast davor gegen die Austria gewonnen, du hast zweimal gegen Rapid gewonnen, das Linzer Derby für dich entschieden und dann eben Salzburg auch noch eine Niederlage zugefügt. Also das sind schon richtig starke Statistiken, die Blau-Weiß Linz in diesem Herbst vorweisen kann.
Ronny Waldo,
überragender Herbst.
Ja. 11 Tore in 16 Spielen, damit ex-equo mit Mika Bjerith auf Platz 1.
Brutal,
echt.
Gerard Scheiblener, reden wir noch kurz über den Trainer von Blau-Weiß. Es hat ja schon ein bisschen einen Flirt zumindest gegeben, medial mit Sturm Graz.
Ja, ich meine, dass die Leistungen von Blau-Weiß Linz schon in der Aufstiegssaison und dann jetzt in der Bundesliga die Leute mitkriegen, ja, und dass es auch international natürlich da der ein oder andere Verein, Gerald Scheiblener am Zettel hat, ist jetzt keine große Überraschung. Mhm. Er hat ja im Sommer schon bei der Austria abgelehnt, Sturm schauen wir, glaube ich, jetzt eher nicht, dass das noch ein heißes Thema wird, Grasshopper Zürich waren jetzt zuletzt dran. Ich weiß nicht genau, was sein Plan ist, aber ich glaube, dass er den nächsten Schritt bald einmal gehen könnte. Ich weiß nicht, ob er will, kommt davon.
Ja. Also laut Transfermarkt.at läuft ja auch sein Vertrag mit Ende der Saison aus. Schauen wir mal, ob es da noch eine Verlängerung gibt oder nicht.
Bin ja auch gespannt, aber ich glaube, man wäre gut beraten, wenn man da vielleicht noch einen weiteren Weg gemeinsam mit Gerard Scheiblener
hat. Vielleicht haben sie wahrscheinlich auch schon einmal mit ihm gesprochen.
Ich gehe davon aus, er wird natürlich auch warten, was für Angebote reinkommen. Ist eh ganz klar. Aber es war wirklich ein sehr starker Herbst für Blau-Weiß Linz. Wir vergeben die Note 2. Gut, also für die Stahlstädter. Alarmstufe Rot herrscht hingegen bei Red Bull Salzburg. 10 Punkte weniger als in der Vorsaison nach 16 Runden. Wir haben uns vom Saisonbeginn ein wenig blenden lassen, oder? Ich meine, wie wir gehypt waren vom Pep Leinders-Fußball, wo man gesagt hat, das wird ein Alleingang werden von den Mozartstädtern und im Grunde ist es komplett anders gekommen.
Naja, ja. Sie haben ja die ersten 4 Spiele auch allesamt einmal in der Bundesliga gewonnen. Da hat man sich schon gedacht, das wird wieder so wie damals, halt einfach dieser ewige lange Alleingang von Salzburg. Und dann kam halt eben ja mal der Champions League Watschen hier und da. Und dann ist in der Liga auch bei Quarks gewesen. Du hast diese Debatte auf der Torwartposition gehabt. Das hat dann alles ein bisschen einen unguten Cocktail ist da zusammengemixt worden.
Also, es war gerade am Anfang, war es halt hinten Vogelwild und vorne. Org.
Ja, also positiv
Org. Hollywood, ja. Also es war mega. Es ist halt nur hinten Vogelwild geblieben.
Ja. Und das vorne ist halt weggebrochen. Ja, das ist halt das Problem.
Das ist halt das Problem, ja. Und wie der Patrick gesagt, das waren so viele Baustellen, die der Verein offen gehabt hat, beziehungsweise sich selbst aufgemacht hat, beziehungsweise die halt dann durch andere Baustellen wieder eröffnet worden sind. Es ist zu keinem Zeitpunkt irgendwie Ruhe und Konstanz eingekehrt. Und wird jetzt wahrscheinlich in der Winterpause sich nicht groß ändern, dieser Zustand.
Dieses 0-5 gegen Sturm, das vergisst man irgendwie so ganz leicht einmal, weil es so viele Baustellen gab. Ich meine, wenn es bei Salzburg ganz normal laufen würde und dann verlieren es einmal gegen 0, also 0-5 gegen Sturm, dann wird das ewig einmal in den Köpfen bleiben. Ja. Mir persönlich ist es jetzt gerade erst wieder aufgefallen, dass sie das kassiert haben.
Ja, aber schau, dann gehen wir die Baustellen ein bisschen durch. Du hast es eh schon angesprochen, Torhüterposition, die Kapitänsbinde für Jannis Blaswig, dann diese Unform von Jannis Blaswig, Tausch zu Alexander Schlager, dann hat sich der Alexander Schlager, glaube ich, hat er die rote Karten gekriegt, dann ist der Blaswig wieder zurückgekommen ins Tor, jetzt aber wieder Alexander Schlager, dann hast du diese Liverpool-Transfers, die scheinbar innerhalb der Mannschaft auch nicht so einen großen Anklang gefunden haben, weil die eben dann gleich in der ersten Champions League-Partie in der Startelf gestanden sind mit dem Stefan Bajcetic und Bobby Clark. Dann hast du im Grunde diese komischen Aussager von Pep Leinders gehabt im Cupspiel gegen die WSG, wo 2500 Zuschauer in der Red Bull Arena waren und der davon gesprochen hat, dass das eine Stimmung war, wie wenn 30.000 oder was im Stadion wären. Ich meine, das sind einfach Dinge, die sind kommunikativ, die gehen einfach nicht. Ja, das glaubt er doch keiner.
Und dann war halt ewig die Frage, okay, zieht Red Bull die Reißleine bei Blinders oder ist es eher Sportdirektor Bernhard Seehofer, der gehen muss? Dann ist Jürgen Klopp gekommen. Dann hat sich das Ganze wieder irgendwie ein bisschen geheißen, okay, schauen wir mal, wer weiß, was jetzt passiert. Und dann erst sehr spät mit Ruben Schröder neuer oder erstmals ein Sportgeschäftsführer kommen. Bernhard Seehofer wird jetzt dann quasi übernimmt seinen alten Posten wieder in der Akademie. Es weiß ja nach wie vor keiner, wird der Sportdirektor dennoch ersetzt oder nicht. Das wird sich Ruben Schröder jetzt einmal anschauen. Es weiß keiner, sitzt bei Blinders noch einmal auf der Salzburg-Bank oder nicht.
Ja.
Auch das ist ja nach wie vor offen. Also ich sehe da einen relativ wilden Winter auf Salzburg zukommen.
Bin gespannt, ja. Ob er auch von Klopp irgendwie, ob man noch was mitbekommt, ob der da irgendwie einen Wind bringt oder nicht. Ich meine, mit 1. Jänner fängt er seine Position halt eben an im Red Bull-Kosmos. Schauen wir mal. Das wird glaube ich, auch so ein hektischer Jänner wie beim LASK.
Ja, aber ich glaube, dass Ruben Schröder da schon zumindest einmal die Marschrichtung vorgegeben hat, die dieser Tage auch gesagt hat, man brauche Spieler, die sich wirklich 100% mit Salzburg identifizieren. Und ich glaube, das hat man vielleicht in den letzten Jahren so ein bisschen, ich meine, ist ja klar, du kannst Salzburg schon als Sprungbrett sehen. Es ist natürlich ein Riesensprungbrett, aber du musst dich trotzdem mit der österreichischen Bundesliga auseinandersetzen und dann nicht nur auf die Champions-League-Spiele gaffen.
Ja, es hat halt sicher einige Spieler in dieser Mannschaft gegeben, die mindestens genauso viel für die Scouts auf der Tribüne gespielt haben wie für ihre Kollegen am Feld.
Ja.
Und die Fans haben sie ihnen dann auch entsprechend gedankt. Am Zuschauerschnitt unter 10.000 gefallen, 9.400.
Ja, der war ein ganz
ein Viertel eingebrochener Zuschauerschnitt. Und ja, es waren ja, also nennen wir es jetzt einmal Fanproteste, hat es in der Form so auch, glaube ich, noch nicht gegeben in der Ära Red Bull.
Ja, muss man schon eher weiter zurückgehen. 2005, da waren noch Fanproteste, aber die waren eher violett gefärbt. Also von dem her. Nein, es war wirklich ein Herbst zum Vergessen. Auch wenn der Sebastian sogar ein genügend gibt, eine Note 4, überraschenderweise. Keine Ahnung, wie auf das kommt. Aber Patrick Harald und auch ich haben ein nicht genügend gegeben. Also Gesamtnote 5 für Red Bull Salzburg. Wir machen eine ganz kurze Pause und machen dann weiter mit den Top 4.
Sag nicht gerne was, aber
das hat mit Respekt nichts zu tun.
Ich hatte so einen Hals die ganze 90 Minuten über den Schiedsrichter.
Arme Junge.
Sowas geht einfach nicht.
Verstehe ich nicht.
Ich weiß nicht, was die uns hinschicken.
Verstehe ich nicht.
Das war heute für meiner Meinung nach eine Frechheit, was er gepfiffen hat.
Wirklich, da braucht man nicht diskutieren.
Aber über die 90 Minuten gesehen war...
Es ist wahnsinnig. Wahnsinnig.
So viele Fehlentscheidungen, obwohl...
Mit welchen Schiedsrichter?
Obwohl immer jemand daneben stand.
Mit welchen?
Linienrichter oder Schiedsrichter.
Das ist für mich respektlos.
War das für mich eine richtig schlechte Leistung?
Aus.
Schnitzel mit Pommes.
Wir sind zurück bei der Hansa-Konferenz Episode 30 und machen nun mit den Top 4 der Herbstzeugnisverteilung weiter. Wir starten also mit dem WAC. Da hat es schon auch einen Kühlbauer-Effekt gegeben. Vor allem hat man überragende Spiele hinsichtlich Unterhaltungsfaktor abgeliefert.
Da war in ein paar Partien ein bisschen was los. 4-1 gegen Austria Klagenfurt, 5-1 gegen den LASK, 3-0 gegen den SK Sturm. Und natürlich, das, wir haben es eh schon angesprochen, das 4-3 gegen den GRK.
Und top noch 11er Thriller im Cup gegen Austria Klagenfurt auch für sich entschieden.
Wenn du die Kübauer als Trainer engagierst, funktioniert er. Gleich.
Die erste Saison ist selten ein Problem von Didi Kühlbauer, meistens dann die zweite.
Ja, aber ich glaube, das wird wieder ein bisschen unter seinem Wert geschlagen. Also ich, wenn man so zurückdenkt an die Rapid-Zeit, da waren auch die Jahre danach. Ich meine, da hat man immer um einen Vizemeistertitel gekickt. Also so schlecht war das jetzt noch nicht. Aber ich finde es auch wirklich überragend, wie schnell er da eigentlich auch wieder scheinbar die richtigen Worte, die richtige Motivation gefunden hat, um den WRC auf Rang 4 zu führen. 3 Punkte mehr als im Vorjahr und also ich glaube, dass da sogar noch mehr möglich gewesen wäre.
Nicht nur die richtigen Worte, sondern auch ein goldenes Händchen, weil 15 Torbeteiligungen einfach mal so einwechseln und das bei insgesamt 31 erzielten Treffern ist halt eben fast die Hälfte an Joker-Torbeteiligungen und Joker-Scorern. Davon waren 10 Tore eben dabei. Also das ist auf jeden Fall, muss ich der Didi Kühlbauer, kann er sich selber auf die Schulter klopfen, weil das ist echt stark. Und vor allem, wenn mir auch wirklich imponiert, Erik Heuzek, da wirklich ein Senkrechtstarter sondergleichen aus der eigenen Jugend und mittlerweile auch schon 5 Tore und 1 Assist, kann sich sehen lassen für seine 18 Jahre.
Ja, das ist halt, Didi Kühlbauer hat halt immer so 1-2 junge Spieler, die fördert er und die profitieren dann auch immens davon. Ja, und Erik Heuzek ist aktuell zweifellos so einer.
Ja, 18 Jahre jung. Ich meine, ganz ehrlich, wenn der bei Sturm, bei Rapid oder bei Salzburg spielt, rennen wir jede Woche über ihn. Mhm. Ja, das ist halt immer das Phänomen WRC, klar, da ist jetzt nicht so der Fokus drauf, der Spotlight drauf, aber trotzdem, Erik Heuzek auch für mich auch die Entdeckung der Saison vielleicht sogar, also beim WRC fix, aber auch generell, so ein junger Spieler, der so schnell funktioniert und eben auch ein Eigenbauspieler ist, also das darf man nicht vergessen, er spielt seit Jahren schon beim WRC.
Schon ein Wermutstropfen, dass er Slowene ist. Und nicht nur das österreichische Nationalteam einmal auflaufen wird. Aber er macht auf jeden Fall seinen Job sehr, sehr gut. Bin gespannt, ob er trotzdem auch im Frühjahr weiterhin mehr als Joker fungieren wird.
Ja, wenn er funktioniert, dann wird er nicht mehr als Joker bringen.
Ja, aber ich meine, bislang war er da Startelfquote von heißen 6%. Also sprich, der ist höchstwahrscheinlich einmal in der Startelf gewesen und das war in der dritten Runde, sonst der Wechselspieler, man muss auch bedenken, er hat eigentlich sogar 4 Bundesligaspieler verpasst wegen einer Knöchelverletzung. Ja.
Also das ist der
Yusuf Demir, das WRC oder was das kommt.
Ja, ich meine auch Dejan Sukic, Top-Transfer gewesen, sofort Lenker und Denker im Spiel des WRC und richtig gut, was die trotz der doch namhaften Abgänge Jahr für Jahr oder eher fast Halbjahr für Halbjahr, wie ihnen das jedes Mal gelingt, das abzufangen.
Mich überrascht auch ein bisschen an Angelo Gattermeier. Hätte ich mir nicht gedacht, weil man
positiv
kennt ihn
oder
schon.
Negativ?
Positiv auf jeden Fall, weil man kennt ihn ja schon aus Liga 2. Da hat er eigentlich auch brav funktioniert. Jetzt war er letzte Saison in der dritten Liga in Deutschland. Bei Waldhof, Mannheim, glaube ich, hat auch wirklich kaum funktioniert. Und dass er jetzt beim WRC in der Bundesliga eigentlich 6 Score jetzt gesammelt hat in 13 Einsätzen, Hut ab, hätte ich ihm nicht zugetraut.
Ja, das sieht man eben auch, wie sich ein Spieler schnell entwickeln kann, wenn das richtige Team rund um diesen Spieler eben ist.
Wenn Didi Kühlbauer natürlich
dabei ist. Wenn Didi Kühlbauer dabei ist. Na, ich finde gerne, also sehr interessante Mannschaft, du hast den Tiano Palo, du hast den Koizek, du hast den Sukic, du hast den Angelo Gattermeier und mit Nicolas Wimmer auch einen richtig starken Innenverteidiger zum WRC geholt. Also ich bin gespannt, in welche Richtung es noch für den WRC gehen wird. Für diesen Herbst gibt es auf jeden Fall eine richtig gute Note, nämlich eine 1-. Der Harald und der Patrick haben nur eine 2 gegeben. Was ist los mit euch?
Ja, ich meine, weil ich so das Gefühl habe, es wäre sogar ein bisschen mehr drin gewesen für den WRC. Es klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber es ist einfach so. Ich meine, die haben gegen Gegner, wo du eigentlich glaubst, werden es gewinnen, haben es verloren. Ich meine, die haben gegen Altach verloren, gegen WSG Tirol verloren, gegen Hartberg verloren und gegen Austria Klagenfurt verloren. Das sind eigentlich 4 Spiele rein vom WRC, wo ich mir schon denke, da ist mehr drin.
Also in Summe, sie profitieren schon auch ein bisschen davon, dass die Liga halt enger zusammengerückt ist. Also das muss man schon sagen, sie haben 3 Punkte mehr als in der Vorsaison, da sind es 7. gewesen, jetzt sind es 4. mit 3 Punkten mehr. Also für einen 1er war es mir dann zu wenig.
Aber es waren halt schon ein Spieler dabei, der hat man halt dann verloren, zum Beispiel gegen die Austria, da hat man ja in Wolfsburg eine richtig gute Partie abgeliefert und da war halt aber die Austria gerade in diesem Flow drinnen, wo sie einfach alles gewonnen haben, wo sie noch immer alles gewinnen. Sie sind ja noch immer in diesem Flow. Aber ja, also Sebastian und ich haben dem WRC auf jeden Fall eine 1 gegeben und daher eine 1- als Gesamtnote. Weiter geht's mit dem SK Rapid. Die Euphorie war zu Saisonbeginn groß. Je länger die Saison dauerte, desto müder und ideenloser wirkte allerdings Rapid. Aber auch wenn es ein frustrierender Abschluss war, darf man eben nicht die ersten Monate vergessen. Wann kippte die Stimmung in Wien-Hütteldorf, eurer Meinung nach?
Ich weiß nicht, ob sie gekippt ist. Ich glaube, sie ist so... Nur immer also für mich hat es keinen Kipppunkt gegeben, sondern es ist so langsam, aber sicher irgendwie drüber geworden. Mhm. Nennen wir es einmal so. Ich finde auch, also zur Saisonbeginn richtig gut, riesen Euphorie. Da hat ja der ein oder andere dann tatsächlich schon vom Meistertitel gesprochen, geträumt. Von den Verantwortlichen hat, glaube ich, keiner über den Meistertitel geredet, aber zumindest insgeheim darüber nachgedacht. Ja, sie haben es hinten raus echt nicht geschafft, einfach diese Konstanz aufs Feld zu bringen. Tut mir schwer, ein bisschen zu sehen, warum das so ist.
Ich meine, die hatten eigentlich seit 2016, seitdem ihr neues Stadion dasteht, eigentlich immer ein Problem da haben. Mhm. Und jetzt da haben sie aus 8 Bundesligaspielen 6 gewonnen, ein Remis, eine Niederlage. Sprich einmal, das haben sie einmal geschafft. Auswärts aber im ganzen Herbst nur einen einzigen Sieg zu holen und 6 Remis, das schlägt halt dann schon auch ein bisschen auf das Punktekonto und natürlich auf die Tabelle für Rapid, war deswegen auch mehr drinnen. Und sie haben halt schon, je länger die Saison jetzt im Herbst gegangen ist, ein Offensivproblem gehabt. Es ging nicht mehr so leicht von der Hand.
Ich glaube schon, dass die Stripfing-Partie ein bisschen ein Knackpunkt war. Also wenn du da zurückdenkst, da hat man im Grunde alles in der eigenen Hand gehabt und man war in den Wochen davor, hat man immer das Feeling gehabt, auch wenn Rapid 10 Chancen in Halbzeit 1 vergeben hat, eine hauen sie dann trotzdem rein in der zweiten Halbzeit. Und dieses Feeling ist dann Rapid irgendwie abhanden gekommen. Ein bisschen auch mit dieser Stripfing-Partie. Und dann ist wirklich ein... richtig schlecht geworden, muss man sagen. Also nur ein Sieg in den letzten 6 Runden der Bundesliga. Dazwischen dann eben dieses gleich zu Beginn dieses Cup aus gegen Stripfing, auch jetzt in der Conference League ein paar maue Partien abgeliefert und verloren. Und jetzt, ich tue mir schwer, Rapid jetzt richtig einzuordnen. Denn Rapid? Irgendwo war das Potenzial ist da, sie haben es schon abgerufen. Ich glaube auch nicht, dass sie jetzt überperformt haben zu Beginn des Jahres, denn ich glaube, das ist die Performance, die eigentlich kontinuierlich abgerufen werden kann, nur man ist halt jetzt so ein bisschen in einem Formtief reingerutscht.
Ja, das ist ja dann eh positiv, oder?
Ja. Die Leichtigkeit.
Ja, die Frage ist, aber das musst du wieder mal wiederfinden, das ist das Problem.
Ja, aber dafür gibt es jetzt eine Pause. Ne?
Ja.
Nachdem sie am Donnerstag noch gegen Kopenhagen gespielt haben, dann haben sie mal eine Pause. Ja.
Ich meine, Fakt ist, dass sie dann Guido Burgstaller nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Hat er einen Schädelbasisbruch erlitten. Rapid schreibt in der ersten Aussendung mal mehrere Monate, wird er seinen Beruf nicht ausüben können. Mal schauen, ob überhaupt jemals wieder. War ein körperlicher Angriff.
Mhm. Ist gerade die Pressemitteilung gekommen, also und dem habe ich das auch noch nicht gelesen. Also dem natürlich auch ein bitter für Rapid, aber das sprechen wir im Grunde eher ein bisschen das Problem von Rapid an, nämlich die Chancenverwertung. Also ein guter Burgstaller hat es ja in diesem Herbst jetzt auch nicht geschafft, wirklich auf eine gute Torquote zu kommen. Bei Dion Pelle hat man das Gefühl gehabt, nach der 5., 6. Runde, dass da jetzt der Knopf aufgegangen ist, aber dann war in den letzten Wochen auch wieder eher weniger los bei seinem Torabschluss. Und ich stelle mir halt immer die Frage, wie wäre diese Herbstsaison weiter verlaufen, wenn sich Isaac Jansson damals nicht verletzt hätte, oder? Ich meine, es war gegen Salzburg damals bei dieser überragenden Performance von Isaac Jansson und dann hat er, glaube ich, nur mehr 48 Minuten gemacht nach Runde 5.
Ja, hat ihnen sicher weh dann. In Summe, finde ich, haben sie trotzdem am Transfermarkt schon viel richtig gemacht. Ja. Also Royao, einer der besten Innenverteidiger der Liga, Top-Transfer gewesen, Sangare auch wirklich stark, also hat sie im Mittelfeld besser gemacht. Auf der Außenverteidigerposition haben sie sich verstärkt, also ja, in Summe passt das schon und ich glaube, dass sie im Frühjahr schon wieder ihre Leichtigkeit finden können.
Bin gespannt, ob es, ich meine, sie haben auch viele junge Spieler implementiert mit Niklas Wurmbrand, auch ein Tobi Hedl debütieren lassen, ein Noah Bischoff, also da ist man eigentlich eh breit aufgestellt, auch mit Spielern, die gefühlt dann im Frühjahr als Neuzugänge zum Team stoßen werden. Also ein Mai hat ja im Grunde noch keine Minute gemacht. Also da hat man noch ein paar. Ja, das ist es ja. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber für diesen Herbst bekommt Rapid auf alle Fälle, warte, nur kurz, Auftakt 2025, das wollte ich eigentlich noch ansprechen, weil bis zur 22. Runde hat man WRC, Austria, LASK, Altach, Happeck und GRK, also kein Sturm Graz mehr, kein Salzburg. Ich weiß nicht, ob das ein Vorteil oder ein Nachteil für Rapid ist.
Also gegen Sturm haben sie 4 Punkte geholt und gegen Salzburg haben sie auch 4 Punkte geholt in je 2 Begegnungen, also von daher... Weiß nicht, ob das jetzt so gut ist oder nicht.
Auf dem Papier wirkt es, kein leichtes Restprogramm, aber ein entspannteres Restprogramm als die Austria.
Dass das Papier öfter mal kein Freund des SK Rapid ist, hat man im Herbst gut gesehen.
Absolut. Aber trotzdem steht bei unserem Herbstzeugnispapier eine 2 minus. Der Harald und der Patrick haben eine 3 vergeben, der Sebastian und ich eine 2. Daher Gesamtnote 2 minus für Rapid. Der große Gewinner der Herbstsaison war aber definitiv Stefan Helm und die Wiener Austria. Nach den ersten Spielen wurden die Veilchen im Grunde abgeschrieben und nun sind sie wirklich das Team der Hinrunde. Nein, nicht Hinrunde, sondern das Team der Stunde eigentlich.
Ja, mit der Siegesserie hinten raus, 8 Bundesliga-Siege in Serie. Dazu kommt noch eine Cup-Partie, die sie gewonnen haben. Seit 28. September keinen Punkt mehr liegen lassen in der Liga. Ist schon richtig stark. Sie haben sich dann entsprechend da auch nach oben gearbeitet. Unterm Strich 13 Punkte mehr als zum selben Zeitpunkt in der Vorsaison. Da hat hinten raus schon richtig, richtig viel funktioniert.
Ja.
Die waren im Flow.
Ja, die sind noch immer im Flow. Die Frage ist natürlich, können sie den Flow jetzt mitnehmen ins Jahr 2025? Sie werden es auf jeden Fall brauchen, diesen Flow, wenn man sich die nächsten Partien anschaut. Denn der Start ist zweimal gegen Sturm, einmal im Cup, einmal in der Liga, dann Rapid Salzburg. Ich glaube, ab dem 22. Februar, wenn diese ganzen Partien absolviert sind, werden wir wirklich wissen, wo die Austria steht. Aber ohne das Ganze zu schmälern, das war wirklich ein überragender Herbst der Veilchen.
Wenn die Mannschaft und wenn sogar einzelne Spieler, wie zum Beispiel Dominik Fitz, diesen Herbstflow mitnehmen können, dann mache ich mir da keine großen Sorgen um die Wiener Austria. Ich meine, Fitz 3 Tore und 12 Assists. Noch dazu einen wirklich starken Samuel Schahin-Radlinger und einen Alex Dragovic. Ich glaube, den haben wir eh in jeder Ansa-Konferenz-Folge zu Recht auch abgefeiert, weil was der an Stabilität und an Selbstvertrauen dieser Austria-Mannschaft mitgibt, ist stark.
Das ist immer einfach in jeder Mannschaftsabteilung wirklich jetzt der richtige Leader drin. Du hast eben im Tor anscheinend Radlinger, der funktioniert, ein Dragovic, der hinten da ist, kommandiert im Grunde, und ein Fitz, der seine Freiheit ausleben kann, ein Manfred Fischer, der Kapitän ist, den man sie erwartet, und vorne eben auch zwei, die immer besser funktionieren, mit Malone und Prelitz.
Maurice Malone und Nick Prelitz funktionieren immer besser. Gleichzeitig gibt es mit Marco Ragusch plötzlich eine Alternative im Sturm, an die niemand mehr wirklich geglaubt hat.
Ja, ich meine, Huskovic, der war vor 2 Jahren eigentlich noch der Golden Boy, den redet gar keiner mehr.
Ragusch ist zurück, muss aber jetzt dann im Frühjahr unter Beweis stellen, dass es da auch noch kann. Huskovic komplett abgemeldet, würde mich wundern, wenn der im Frühjahr noch Austauschspieler ist. Gleichzeitig ist es ihnen gelungen, mit Philipp Maybach einen 16-Jährigen einzubauen, der doch einiges an Spielminuten gesammelt hat. Auch das wird wichtig sein, weil die Austria muss Geld verdienen. Nicht nur durch Stadionverkäufe, sondern konstant Geld verdienen.
Ja, und dementsprechend musst du immer solche jungen Spieler fördern. Du musst einfach wirklich auch ein bisschen in Richtung Transferaktien denken, deine eigenen Transferaktien stärken und dann hoffen, dass eben auch Transfers aufgehen, wie zum Beispiel ein Aboubakar Barry, der sicherlich ein Goldgriff war in diesem Sommer. Und Melone ist ausgeliehen, Prelitz ist ausgeliehen, du wirst nicht viel Kohle machen können, aber trotzdem viele Spieler, interessante Aktien dabei bei der Austria, die vielleicht künftig auch Geld bringen werden. Ein Cristiano wird es nicht sein.
Das hat sich erledigt.
Das hat nicht funktioniert, ne?
Mich würde es interessieren, welche Nummer hat der eigentlich gehabt? Ich habe es vergessen.
Eine hohe, oder?
Irgendwas hohes, aber
also wenn du wirklich Trikotverkäufe ankurbeln willst, dann gibst du dem Cristiano eigentlich die Nummer 7. Weil der, egal ob der spielt oder nicht, das verkauft sich sicherlich gut.
Glaub, die Nummer 70 hat er.
70er. Ja. Ich glaube, bei der 7 hat Andi Oge so ein Mitspracherecht bei der Austria.
Ja, ja, okay, aber ich würde es verstehen, dass da, wenn da Geld reinkommt, dann wird es der Andi, glaube ich, auch verstehen. So ist sie nicht. Na, überragender Herbst, da gibt es eigentlich wenig zum Meckern, außer halt vielleicht diesen europäischen, die Performance in Europa, aber trotzdem die Austria, der große Gewinner des Herbstes und dementsprechend ganz klar die Note sehr gut. 1 mit Sternchen für die Veilchen. So, und zum Abschluss Sturm Graz. Es war kein Meisterausrutscher. Der Titelverteidiger hat im Grunde dort weitergemacht, wo man in der Vorsaison aufgehört hat. Sturm hat die Entwicklung der letzten Jahre im Grunde bestätigt und
sogar stand jetzt 2 Punkte mehr als in der Vorsaison. Ja. Ja, und das, obwohl die Champions League dazukommen ist. Ich weiß, letztes Jahr war es Europa League und da ist aber Champions League jetzt auf jeden Fall nochmal ein anderes Pflaster. Trotz der Trainersituation, dass der Christian Ilzer auf einmal weg war und auch ein Andi Schicker, der eben auch nach Hoffenheim schon davor gegangen ist. Also die haben diese ganzen Störfeuer wirklich souverän, meisterlich gelöst.
Ja, ich finde, man kann vor dem sportlichen Herbst des SK Sturm echt nur den Hut ziehen. Also ja. Wie es der Patrick gesagt, da sind so viele Obwohls dabei. Ich hätte es echt nicht erwartet, dass das so gut läuft.
Ja, überhaupt nicht. Ich würde sogar diesen Herbst sogar noch höher einordnen als das Frühjahr. Und da sind sie im Grunde Meister geworden. Aber das wirklich zu bestätigen, nachdem ein Alex Brass den Verein verlässt, auch ein David Affengruber, der wichtig war in der Vorsaison, ein Gregory Wüdrich verletzt sich, ein Stankovic verletzt sich, du hast diesen Trainerwechsel während der Saison, immer wieder auch diese Gerüchte, wer geht nach Hoffenheim, wann geht wer nach Hoffenheim und die spielen das so locker lässig nach Hause. Du gewinnst in der ersten Partie noch Ilzer 7-0 gegen Austria Klagenfurt, du gewinnst gegen Girona. Das ist richtig meisterlich für Sturm und das, was ich das Gefühl gehabt habe, dass das vielleicht trotzdem nur die eine Saison, diese Meistersaison, ein positiver Ausrutscher aus steirischer Sicht war, glaube ich wirklich, dass man da jetzt wirklich ein Fundament geschaffen hat, wo man wirklich über einen längeren Zeitraum auch vorne mitspielen kann.
Wird wichtig für Sturm, dass Michael Parenzen auch so ein goldenes Händchen beweist, wie Andi Schicker es getan hat. Ich meine, in den Transfersommer mit Chukwuani gerade mal 200.000 auf den Tisch geknallt und der hat ja bis auf seine dumme rote Karte jetzt gegen die WSG ja wirklich super funktioniert. Mhm. Oder auch an Malik Yalkoye, der als Leihspieler von Brighton gekommen ist. Bombenstarker Spieler. Mhm. Also der hat mir im Herbst sogar einer der besten Spieler, finde ich, gewesen in der Bundesliga. Also wird wichtig sein, dass da Parenzen einen ähnlich guten Job macht.
Also genau, das wollte ich schon auch noch sagen. Fundament geschaffen, ja, aber sie profitieren da ganz klar in dem Herbst einfach von der Arbeit von Andi Schicker und Chris Ilzer. Ja. Also jetzt kommt einmal die erste Transferzeit, wo Michael Parenzen am Ruder ist. Mal schauen, wie gut das funktioniert. Kann natürlich, ich glaube, dass es funktioniert, ja, aber wissen tun wir es alle nicht. Mhm. Mal schauen, wie die Trainerentscheidung ausfällt. Noch profitieren sie von diesem Erfolgsduo, das nicht mehr da ist.
Mhm. Aber vielleicht kann da eben ein Jürgen Sörmel der große Nutznießer sein und der dann eben die Brücke Richtung Sturm 2 noch intensivieren, noch mehr festigen, weil das hat man schon in dieser Herbstsaison gesehen, dass man zumindest einmal einen Leon Krigic bringt und dass man da vielleicht das Gefühl hat, dass der Weg zur Kampfmannschaft nicht mehr so lang ist, wie vielleicht in den Jahren davor. Man Prezzacario, der kommt hin und her.
Ja, also extrem durchlässig. Nein, aber dass auch eben die Niklas Geierhofers dieser Welt durchaus imstande sind, auf höchstem Niveau in der Bundesliga zu realisieren.
Ja. Boah, wenn das nicht sogar eigentlich auch eins der Comebacks des Herbstes war.
Ja, nein, also von dem her, also da ist wirklich ganz viel aufgegangen und remember the name Jakob Hödl. Ich glaube, dass der vielleicht schon im Frühjahr die ein oder andere Partie spielen darf und der könnte ganz spektakulär sein.
Wie hast du ihn letztens gern Kernöl-Messi, oder?
Ja, also da schauen wir mal.
Mika Birov. Sie haben viel Geld in die Hand genommen. Ich war mir am Anfang nicht ganz sicher, das dafür steht. Ja. 11 Tore in 16 Bundesligaspielen, 14 Tore insgesamt in dem Herbst. Es hat sich auszahlt.
Also Publikumsliebling, der ist einfach, er kommt gut rüber. Er hat das richtige Alter, die richtige Nationalität, der wird richtig viel Kohle bringen. Ja. Im Sommer.
Ich verstehe den Harald komplett. Ich habe mir auch gedacht, boah, schönes Sümpchen. Jetzt müssen es halt wirklich hoffen, dass er sich jetzt dann nicht eventuell schwerwiegend verletzt oder sonstiges und jetzt lange ausfällt. Aber er hat wirklich jeden Cent eigentlich bislang schon zurückgezahlt und der wird ihnen wirklich einiges an Kohle aller Heulund und Emega einspielen.
Bin ich finde ja witzig, dass jetzt Böwing und Pyreth immer besser finden.
Ja, obwohl Platz, das, obwohl Böwing auch einen eher schwachen Start hatte in der Saison.
Ja, aber generell bei Sturm für mich Böwing so, naja, er hat immer seine Spiele gehabt in Europa, aber so in der Bundesliga. Aber so die letzten Wochen, vor allem jetzt auch unter Jürgen Säumel, also diese Connection Böwing-Pyreth, wenn sie das weiterentwickeln darf, dann könnte das natürlich eine richtige Waffe werden für das Frühjahr. Aber es gibt ja einige Interessenten für Böwing. Ich gehe davon aus, dass es auch einige Interessenten für Pyreth gibt. Und die Champions League-Saison, die endet höchstwahrscheinlich für Sturm dann Ende Jänner. Und dann werden vielleicht die Wünsche von den Spielern auch anders. Könnte ich mir vorstellen.
Ja, gut möglich.
Aber trotzdem, ich meine, es gibt nichts auszusetzen bei Sturm.
Nein, gar nichts.
1-1-1-1, so die Noten von uns und das bedeutet natürlich auch die Gesamtnote 1 für Sturm Graz. Das war die Episode 30 der ANSA-Konferenz zum Jahresabschluss. Ein großes Danke natürlich auch an unsere Community. Macht immer Spaß, da auch mit euch zu interagieren und die User-Kommentare einzubauen, auch wenn es heute nicht so der Fall war. Das war einfach im Grunde ein ANSA-Konferenz-Monolog, aber das wird sich natürlich auch wieder ändern. Wir machen 2025 auch interaktiv weiter und über Weihnachten gibt es auch ein paar Specials. Was haben wir da vor?
Wollen wir uns jetzt schon verraten?
Ja, sicher, dass die Leute natürlich ja wissen, dass wir da weiter Content liefern werden.
Prediction-Ausgaben zu den wichtigsten Clubs des Landes.
Boah, das ist aber hart jetzt.
Nicht?
Was? Also vom WRC haben wir jetzt schon keine
Prediction-Ausgaben zu den Clubs, die der Hannes mag.
Hot Takes.
Das heißt, das ist immer gemeinsam entschieden, von welchem Team.
Also ich habe nur die Liste bekommen, da schau, das machen wir.
Wir haben das einfach rein nach Zuschauerschnitt gemacht.
Zufallsgenerator war das,
glaube ich. Zuschauerschnitt. Ja, Zuschauerschnitt, ja.
Tatsächlich nämlich.
Ja, wir sind ja auch Sklaven der Klicks, was soll man denn machen?
Ja. Abonnieren.
Ja, abonniert uns endlich auf YouTube, das gibt's ja nicht. Wenn du noch immer kein Abo hast, ich meine, wieso? Es ist ja wirklich nur einmal draufklicken, oder? Und dann bitte auch natürlich allem folgen. Ich glaube, da kann man dann noch irgendwas auswählen, personalisiert oder alles folgen. Folg einfach jedem Content von uns, jedem Video.
Ich glaube, das sollte ich auch mal machen. Das ich, glaub,
du hast es nicht gemacht,
oder? Nein, aber ich sehe es eh jedes Mal.
Ja. Ja, nein, wird witzig. Wir haben es noch nicht aufgenommen, wir wissen selber noch nicht genau, in welche Richtung
es geht. Wir nehmen es morgen
auf. Viele Tage haben wir nicht mehr Zeit.
Ah, das wird schon, wir werden wirklich über Weihnachten viel Content bringen. Es wird auch immer wieder Tierlist geben. Haben wir schon ein paar Dinge aufgenommen, ein paar Dinge müssen wir noch aufnehmen. Den großen Jahresrückblick, Fußball-Jahresrückblick.
Kommt auch noch.
Ja, den müssen wir morgen auch noch aufnehmen. Also da müssen wir uns heute noch zusammensetzen, was wir eigentlich ja machen. Ah, super. Schön, dass ihr da so gut vorbereitet seid. Aber nein, also ich freue mich schon auf das kommende Jahr, wenn es ähnlich geil ist wie im Herbst, dann wird klasse. Und wenn weniger, haben wir trotzdem, glaube ich, unseren Spaß in der ANSA-Konferenz. Das ist ja im Grunde auch das erste Jahr der ANSA-Konferenz.
Richtig,
wenn ich zurückdenke.
Ich habe es jetzt gegessen vorher, wie du gesagt hast, Episode 30.
Ja, so schnell vergeht das, gell, die Zeit. Und da sind auch ganz viele Specials dazwischen kommen und Reaction-Podcasts und alles mögliche. Also von dem her und natürlich auch dein Debüt, das würde ich jetzt gerne auch nochmal on air sagen, wie du die entwickelt hast in diesem Jahr, Anfang des Jahres im Grunde dein Debüt gefeiert hast als Host.
Wäre ohne euch wirklich, nicht möglich gewesen.
Nein, aber wirklich Chapeau, wirklich eine überragende Leistung und ich glaube, du hast nicht nur aus Duo ein Trier gemacht, sondern du bringst da wirklich deine eigene Duftmarke mit.
Jetzt komm, du abmoderieren.
Ja. Nein, und das gefällt mir sehr gut, die Entwicklung. Und ich glaube, da werden wir in den nächsten Jahren viel Spaß haben.
Ja. Denke ich auch. Freue mich schon drauf.
Und nicht vergessen bitte den Sebastian.
Ja, natürlich. Auch er hat sein Debüt vor der Kamera gefeiert und hat das auch tadellos gemacht. Und auch wenn er es jetzt noch nicht weiß, wir haben ganz viele Dinge mit ihm vor der Kamera. So, jetzt aber frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und tragt es in die Welt hinaus. Viva La Liga 1.
Servus, frohe Weihnachten.
Ciao.
Und einen guten Rutsch.
Wie warst du zufrieden mit ihm?
Extrem schlecht begonnen. Und am Ende Leihwand, würde ich sagen.
Das ist immer ein Spektakel für die Zuschauer, glaube ich. Wir bleiben bodenständig und...
Was soll ich jetzt auch sagen?
Ich bin wirklich glücklich, dass ich schon keine Worte jetzt
aus.
Ende.